HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Wie geht es eigentlich den Hessen? Und fühlen die sich wohl in ihrem Bundesland? So oder ähnlich sind die Fragen, die der regionale Wohlfahrtsindex beantworten will. Dafür gehen die Forscher nicht von Tür zu Tür und befragen die Menschen, sondern sie schauen auf wichtige Parameter wie Bildungsetat oder sicherer Straßenverkehr, gerechte Löhne, saubere Luft zum Beispiel. 21 sind es insgesamt von diesen Parametern, die da genau untersucht werden. Und damit bestimmen dann die Forscher aus Heidelberg, wie es um das Befinden der Hessen bestellt ist. Andreas Meyer-Feist hat die Präsentation der Ergebnisse in Wiesbaden verfolgt.
Es sollte nicht nur um die üblichen wirtschaftlichen Kennzahlen gehen, die Statistiken normalerweise dominieren. Das Bruttoinlandsprodukt könne das Wirtschaftswachstum darstellen, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, aber nicht die Entwicklung der Lebensqualität insgesamt. Die wurde im Auftrag des Ministeriums jetzt anders gemessen. Ein neuer regionaler Wohlfahrtsindex, kurz RWI, hat sich zum Ziel gesetzt, auch Soziales und Ökologisches zu untersuchen.
Der RWI ist eine wichtige und neue Messgröße. Er bestätigt unsere Politik der vergangenen Jahre, zeigt aber auch nochmal, wo wir deutlichen Handlungsbedarf haben.
Bestätigt sieht sich der Grünen-Politiker dort, wo die Studie Verbesserungen in den vergangenen 10 Jahren erkennen lässt. Die soziale Ungleichheit sei in diesem Zeitraum nicht größer geworden, nach einem kontinuierlichen Anstieg in den beiden Jahrzehnten davor. Der private Konsum sei deutlich angestiegen. Weniger Verschwendung und mehr Nachhaltigkeit hätten zum Wohlstand beigetragen. Hessen sei ein Land mit besonders hoher Lebensqualität, in dem viel getan werde, damit die Menschen ein gutes Leben führen könnten. Die Reaktionen der Opposition ließen nicht lange auf sich warten. Stefan Naas, der Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl im Oktober, warf Tarek Al-Wazir vor, mit erfundenen Zahlen zu operieren und damit zu überdecken, dass sich das Wirtschaftswachstum in Hessen nicht besonders gut entwickelt habe. Dass die Regierung kurz vor der Landtagswahl ihr Interesse für die Lebensqualität entdecke, sei wohl kein Zufall, kritisierte auch der SPD-Politiker Tobias Eckert. Die Studie sei methodisch höchst fragwürdig. Es fehle an Kinderbetreuung in Hessen, an genügend Wohnraum, an Mobilitätsangeboten. Zu behaupten, Hessen sei bei der Lebensqualität an der Spitze, passe vorne und hinten nicht zusammen. Andreas Lichert von der AfD warf Wirtschaftsminister Al-Wazir vor, ein mit Steuergeldern finanziertes Wahlkampfpapier vorzulegen, in dem harte Faktoren wie Einkommen, Vermögen und Kaufkraft nur eine untergeordnete Rolle spielten. Unterstützung bekommt Al-Wazir vom Koalitionspartner der CDU. Dass sich die Lebensqualität in Hessen deutlich verbessert habe, zeige, dass die Landesregierung auf dem richtigen Weg sei. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat die Studie 45.000 Euro gekostet. Ausgearbeitet wurde sie von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft.
Den Hessen geht es insgesamt gut. Das hat der Wohlfahrtsindex herausgefunden. Andreas Meyer-Feist hat berichtet. Jedes Jahr bewerten Radelnde das Fahrradklima in ihrer Stadt oder in ihrer Gemeinde. Der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, fragt das ab und wertet aus. Zum Beispiel, welche Kommune hat die besten Bedingungen? Wer hat die meisten Fortschritte gemacht? Wo muss dringend etwas getan werden? Welche Folgen ergeben sich für die Kommunal- und für die Landespolitik? Das Ergebnis ist in Wiesbaden vorgestellt worden und Birgitta Söhling fasst es für uns zusammen.
Zum zweiten Mal in Folge ist Frankfurt beim Fahrradklimatest des ADFC aufgestiegen und belegt nun unter den Metropolen bundesweit hinter Bremen Platz 2. Neue, breitere Radwege, das kommt gut an, erklärt Ansgar Hegerfeld, der Vorsitzende des ADFC Hessen.
Daneben haben wir natürlich die Radverkehrsbeschilderung, die 2021 fertiggestellt wurde und den Radfahrern einfach zeigt, wo können sie vernünftig mit dem Fahrrad von A nach B kommen.
Unter den Städten vergleichbarer Größenordnung landet Darmstadt bundesweit auf Platz 3. Doch hier wie andernorts stoßen Radfahrende noch immer auf vermeidbare Hindernisse. Autos etwa, die Rad- und Gehwege zuparken. Mehr Kontrollen fordert deshalb Helga Hofmann vom ADFC. Ein weiteres Problem, Fahrraddiebstähle.
Ich habe am Samstag versucht, in Darmstadt auf dem Wochenmarkt mein Fahrrad abzuschließen. Das geht nicht, weil die Anzahl der Fahrradabstellplätze einfach nicht ausreicht. Also das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die wir in den Städten haben.
Leuchtturm in Sachen Fahrradfreundlichkeit ist mit Baunatal bei Kassel aber eine Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern. Zum dritten Mal in Folge belegt Baunatal im bundesweiten Ranking Platz 1. Den Radfahrenden gefällt dort konkret Folgendes, sagt Oliver Poschner, Werner Schweder vom ADFC.
Wir haben einen guten Winterdienst auf Radwegen, eine gute Anregung für andere Kommunen. Wir haben gute Abstellanlagen. Auch hier gibt es gute Förderprogramme vom Land, die jede Kommune wahrnehmen kann.
Ähnlich groß wie Baunatal, aber Schlusslicht im Ranking der fahrradfreundlichen Städte in Hessen ist Bad Hersfeld. Hier steigt man wirklich nicht gern aufs Rad, stöhnen Passanten.
Die Fahrradwege sind nicht existent oder von Schlaglöchern übersehen.
Schlechte Radwege, stadtauswärts, viel Flickwerk. Die Radwege erneuern, finde ich. Ja.
Nachholbedarf hat Hessen insbesondere beim Bau von Radwegen an Landesstraßen. Der ADFC fordert mindestens 100 Kilometer pro Jahr, damit man auf dem Land die Nachbarkommune gefahrlos erreichen kann. Und auch ein Blick auf die Durchschnittsnoten im Fahrradklimatest ernüchtert. So liegt Frankfurt zwar im Vergleich bundesweit auf Platz 2, kommt aber mit 3,6 gerade mal auf ein noch befriedigend in der Wertung. Der Weg von der autofreundlichen Stadt der 60er bis 80er Jahre hin zu einer klimafreundlichen Mobilität ist noch weit.
Fahrradhöllen und Fahrradparadiese in Hessen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat den Fahrradklimaindex vorgestellt und Birgitta Söhling hat darüber berichtet. Lange stand es auf der Kippe. Am Wochenende ist dann doch aber der Durchbruch gelungen. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich auf einen endlich neuen Tarifvertrag für die 2,5 Millionen Beschäftigten beim Bund und bei den Ländern geeinigt. Allerdings waren dazu sehr viele Streiks und eine Schlichtung nötig. Herausgekommen ist dann eine Einigung, die im Schnitt Lohnerhöhungen von 11% vorsieht. Lars Hofmann mit hessischen Reaktionen.
Zunächst gibt es für alle Beschäftigten eine Einmalzahlung oder Inflationsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Ab März 2024 werden die Löhne dann um mindestens 340 Euro pro Monat erhöht. In den unteren Einkommensgruppen sind das bis zu 17% mehr, bei den Gutverdienern rund 8%. Cristiano Lagardia fährt in Hanau Müllautos. Er ist mit dem Abschluss zufrieden.
Jetzt am Ende haben wir einen Kompromiss, mit dem ich und hoffentlich auch meine Kollegen alle gut leben können. Wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht. Vor allen Dingen ist die Laufzeit doch die Pille, die man dabei schlucken muss. Aber am Ende haben wir ein tolles Ergebnis erreicht.
Bundesweit kostet der neue Tarifvertrag die Kommunen insgesamt 17 Milliarden Euro. Burkhard Albers vom Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen hat ausgerechnet, was das für die Kommunen in Hessen bedeutet.
Für die hessischen Arbeitgeber werden das etwa 475 Millionen Euro Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr bedeuten und etwa 1,1 Milliarden Euro im nächsten Haushaltsjahr in 2024.
Die Auswirkungen werden wohl die Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen, sagt Burkhard Albers. Da dürfe man sich nichts vormachen.
Das heißt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Städte und Gemeinden an der Gebührenschraube drehen müssen. Das heißt, dass die Grundsteuer angehoben wird, dass Kita-Gebühren steigen, die Gebühren für Wasser, Abwasser, all das ist davon betroffen.
Was in welcher hessischen Kommune teurer wird und was nicht, dürfte sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber die kommunalen Arbeitgeber sehen auch positive Seiten des Tarifabschlusses. Die deutlich steigenden Einkommen seien wichtig, um für dringend benötigtes Personal attraktiv zu sein. So gibt es in dem Tarifvertrag zum Beispiel Möglichkeiten, in Kliniken Zuschläge zu zahlen oder Beschäftigte besser einzustufen. Jens Ahäuser von der Gewerkschaft Verdi Hessen weiß, dass es auch von Beschäftigtenseite Kritik an dem Abschluss gibt, weil er die Inflation nicht voll ausgleiche. Nach den Streiks in Kitas, Kliniken, bei Bussen und Straßenbahnen, der Müllabfuhr oder in den Verwaltungen ist er aber trotzdem zufrieden.
Ich bin stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, die das Ergebnis durch ziemlich heftige Auseinandersetzungen in sehr positiver Warnstreikerfahrung durchgesetzt haben. Und ich glaube, es war einfach nicht mehr drin. Und wir werden jetzt unsere Mitglieder fragen, ob sie mit dem Tarifergebnis einverstanden sind.
Bis Mitte Mai läuft die Befragung der Beschäftigten. So lange haben auch die Kommunen Zeit, dem Ergebnis zuzustimmen.
Der öffentliche Dienst hat endlich einen Tarifvertrag ausgehandelt. Was das für Hessen bedeutet, das hat Lars Hofmann zusammengefasst. Große Feste werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus und so ist es nur konsequent, dass jetzt schon mal der Plan für das Paulskirchenfest vorgestellt wurde. Schließlich geht es da um das 175. Jubiläum der ersten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Von Donnerstag, dem 18. bis zum Sonntag, dem 21. Mai feiert Frankfurt dieses Fest. Geplant ist ein umfangreiches Festprogramm mit über 100 Einzelveranstaltungen und zahlreichen Highlights. Frank Angermund schaut für uns in die Festtagspläne.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 18. Mai nach Frankfurt in die Paulskirche. Er wird mit einer Rede beim offiziellen Festakt das Paulskirchenfest eröffnen. Denn vor 175 Jahren ist in der Paulskirche das erste frei gewählte Parlament Deutschlands zusammengekommen, die Nationalversammlung. Aus diesem Grund wird in Frankfurt die Demokratie 4 Tage lang gefeiert, sagt Bürgermeisterin Narges Eskandari-Grünberg.
Heute mit Angriff auf Ukraine, auf viele Länder zeigt, wie demokratische Werte unglaublich wichtig sind. Daher wollen wir das nach außen demonstrieren. Wir wollen nach 175 Jahren den Menschen zeigen, kämpfen wir, setzen wir uns für die Demokratie ein.
Mit insgesamt fast 160 Veranstaltungen soll die Entstehung, die Bedeutung und die Wehrhaftigkeit der Demokratie gefeiert werden, sagt Thomas Feder. Er ist der Veranstaltungsleiter des Paulskirchenfestes.
Ausstellungen in den Museen, Theateraufführungen, in vielen Veranstaltungsorten, Musikbühnen, 2 große Abendinszenierungen. Und das Ganze vermengt in dem Paulskirchenfest, auch mit einem europäischen Fest, was wir da haben, und den Tag der offenen Tür im Römer. Also wir haben versucht, das Thema Demokratie von allen Sichtweisen aus zu beleuchten.
Gefeiert wird vor allem auf dem Paulsplatz, dem Römerberg und am nördlichen Mainufer. Es wird unter anderem Auftritte der Frankfurter Oper und zahlreicher lokaler Musikacts geben. Es gibt auch Diskussionen und Ausstellungen zum Thema Demokratie. Mit Hilfe von virtuellen Brillen kann sich jeder ein Bild vom Leben in Frankfurt im Jahr 1848 und vom Einzug der Parlamentarier in die Paulskirche machen. Bürgermeisterin Narges Eskandari-Grünberg.
Die Nationalversammlung hat gezeigt, sie waren die erste Errungenschaften, dass mutige Männer damals, leider waren keine Frauen dabei, haben sich dafür eingesetzt, dass wir mit Nationalversammlung demokratische Werte haben. Das wurde niedergeschlagen, das wurde zerstört.
Auch der Auszug der Parlamentarier aus der Paulskirche nach der Gegenrevolution wird dargestellt. Sehr große Lichtpuppen werden von der Paulskirche zum Eisernen Steg laufen und so den Weg der damaligen Politiker nach Stuttgart symbolisieren. So soll auch aufgezeigt werden, wie zerbrechlich die Demokratie ist.
Die Seele der Demokratie lebt in diesen Gebäuden, die mehrmals zerstört wurden. Daher lassen wir uns gemeinsam dieses Brett mitzunehmen. Lassen uns die Seele der Demokratie mitnehmen. Und ich glaube, die Nationalversammlung zeigt, dass in Europa die Demokratie nicht selbstverständlich ist.
Höhepunkte des Paulskirchenfestes sollen abendliche Lichtshows auf dem Main werden. Doch für Veranstaltungsleiter Thomas Feder ist das 4-tägige Fest mehr.
Ich finde, der Mix von dem ganzen Fest, der macht's aus. Und diese Vielfalt und diese verschiedenen Sichtweisen und Facetten von dem Thema Demokratie und Paulskirche.
Und es kommt Besuch aus Frankfurts Partnerstadt Leipzig. Die deutsche Wiedervereinigung war ein Akt der Demokratie. Die Leipziger werden alte Telefonzellen im Gepäck haben. In den Zellen kann man unter anderem mit Abgeordneten der Nationalversammlung telefonieren. Diese werden von Schauspielern dargestellt, die die damalige Sicht auf Demokratie verdeutlichen sollen.
Soweit Frank Angermund über das Festprogramm für das Paulskirchenjubiläum vor 175 Jahren. Tagte hier die erste Nationalversammlung und Frankfurt feiert das im Mai. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.